Sie waren beliebt als Hochzeitsgeschenke oder Teil der Aussteuer begüterter Töchter, wurden verkauft oder gegen Pferde, Kühe, Gewürze und Stoffe getauscht. Mit besonders begabten Exemplaren, etwa guten Köchen oder Musikern, ließen sich auf Märkten hohe Preise erzielen. Über Jahrhunderte hinweg waren die Roma in den Donaufürstentümern Moldau und Walachei, die später gemeinsam mit Transsilvanien, Siebenbürgen, den Kern des Staates Rumänien bildeten, nur eine Handelsware der Mächtigen. Anders als Leibeigene, die zumindest gewisse Rechte hatten, waren die rumänischen Roma vollkommen rechtlos.
Ja, das schreibt der Michael Martens in der FAZ letztes Jahr in einem Artikel mit dem Titel »Als Roma-Sklaven wie Gegenstände verkauft wurden«. Und der macht so ein bisschen das Thema auf, das wir letztes Mal am Ende der Folge schon angekündigt haben, nämlich der Ort in Europa, wo sich die Sklaverei bis weit ins 19. Jahrhundert hinein offiziell gehalten hat und als letzter Ort in Europa offiziell abgeschafft wurde. Und dabei müssen wir uns ein bisschen weitergehend mit der mindestens 700-jährigen Geschichte von Roma und Sinti und Roma in Europa beschäftigen heute und ein bisschen genauer einsteigen, weil ich glaube, es nicht dem Thema irgendwie gerecht werden würde, wenn wir uns jetzt nur mit den zwei, also wenn wir da quasi nur uns auf die Walachei konzentrieren würden die ganze Zeit, sondern ich würde heute in der Folge auch die größere Frage gerne aufmachen, woher stammen Sinti und Roma, wie kamen sie nach Europa, weil es da meiner Meinung nach auch einige überholte Theorien gibt, die so im allgemeinen Wissen herumwabern, im allgemeinen Geschichtsbild und dann eben einen besonderen Rückgriff auf die Zeit in der Walachei und in Südosteuropa machen und uns darauf fokussieren, wie es quasi sein kann, dass die Versklavung und die Sklaverei der Roma in Südosteuropa heute eigentlich immer noch kaum Thema ist und mir tatsächlich, bevor ich zum Thema Sklaverei hier recherchiert habe, nie untergekommen ist. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt oder überrascht, dass ja ich da gar keine Ahnung von hatte, bevor wir hier recherchiert haben. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, also wenn selbst du davon nicht gehört hast, dann ist es bei mir ja noch wahrscheinlicher. Also nein, ich habe davon auch noch nicht gehört gehabt.
Und was hast du jetzt, wenn ich dich einfach so aus dem Stegreif fragen würde, was wäre denn dein Wissensstand über die Herkunft von Sinti und Roma?
Also ich habe Indien im Kopf als Herkunft und also die genaue Route, die das Volk mitgenommen hat, weiß ich nicht. Aber ja, also ich habe im Kopf, dass sie aus Indien nach Europa gekommen sind.
Ja, und in dem Punkt würde die Forschung auch stimmen. Also die meisten jedenfalls. Es gibt sehr viel Uneinigkeit, ist mir aufgefallen, und sehr viele verschiedene, immer noch widerstreitende Theorien zu verschiedenen Punkten. Das heißt, ich werde heute hier nicht die eine endgültige Antwort geben können, wie das jetzt richtig war und die Forschung ist sich komplett einig, sondern eher so ein bisschen darauf schauen, was wir wissen, was wir nicht wissen, worüber diskutiert wird, wo ein Großteil der Rekonstruktion, woher Sinti und Roma ursprünglich stammen, bezieht sich auf die Sprachforschung, kommt aus der Linguistik. Die haben sich das Romanes genauer angeschaut und beziehungsweise die verschiedensten Dialekte und Sprachen, die da gesprochen werden und eben festgestellt, dass die Ursprünge des Romanes, der Sprache der Roma, in Nordindien liegen müssen. Ein Großteil des Vokabular, des Grundvokabulars lässt sich auch Mittelindisch und Sanskrit zurückführen. Und dann haben wir einen sehr großen Anteil von Lehnwörtern aus dem Farsi, also aus dem Persischen, was eine längere Zeit des Aufenthalts in Persien auch nahelegt. Neben der linguistischen Forschung gibt es auch jetzt seit in den letzten 10, 15 Jahren immer öfter DNS-Untersuchungen, die zum Beispiel eine Untersuchung von 2012 eben auch auf Nordwestindien verwiesen haben. Trotzdem fehlen irgendwelche Beweise dafür, die Herkunft der Roma auf irgendwelche einzelnen heutigen indischen Bevölkerungsgruppen zu beziehen. Also ich habe da alles Mögliche auch gelesen und man hört da auch alles Mögliche, dass eben ganz klar auf einzelne Gruppen, Clans, Stämme, Kasten irgendwie in Indien zurückzuführen wäre. Und das lässt sich also weder linguistisch noch irgendwie genetisch festlegen. Also da die Theorien, die man da hört, sind tatsächlich alle sehr vage. Das heißt, wir wissen nicht, wer die Urvorfahren genau in Indien waren oder was sie da gemacht haben. Wir wissen nur, dass sprachlich und genetisch, also von den DNS-Untersuchungen eben sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass der Ursprung in Nordindien liegt. Und dann kommt eben die große Frage, wann haben die Vorfahren der Roma dann Indien verlassen? Wenn wir jetzt wissen, also wenn wir sagen, okay, Nordindien ist relativ gesetzt und geklärt, dann ist die große Frage eben wann, weil das ja schon einen gewissen Unterschied macht. Und da gibt es große Streitereien und sehr, sehr viel Uneinigkeit. Die traditionelle Ansicht, die datiert die Anwesenheit der Roma ungefähr um das Jahr 900 nach Christus in Persien. Ich habe hier mal ein Zitat von Marie Scherkova und Popov von 2000 rausgesucht.
Den meisten Sprachwissenschaftlern zufolge begann die Entstehung der Sprache der Roma irgendwann im 6. oder 7. Jahrhundert, während sie sich ab dem 8. bis 9. Jahrhundert unter dem Einfluss der in der Region gesprochenen Mehrheitssprachen als eigenständige Sprache entwickelte. Persisch, Armenisch, Griechisch. Während ihrer jahrhundertelangen Wanderschaft durch das heutige Pakistan, Afghanistan und den Iran sowie südlich des Kaspischen Meeres teilten sich die Roma und ihre Sprache in zwei getrennte Zweige, die den sogenannten Ben- bzw. Feen-Dialekt sprachen. Als sie gegen Ende des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts das nördliche Mesopotamien und die östliche Grenze des Byzantinischen Reiches erreichten, teilten sie sich in drei große Migrationsgruppen, auf die Ben-sprechenden Dom, die die südliche Route nahmen oder im Nahen Osten blieben, und die Feen-sprechenden Gruppen der Lom, die die nördliche Route nahmen, und der Rom, die westliche Route nahmen.
So, ja, das ist quasi so die traditionelle Auslegung oder eine der vorherrschenden Meinungen in der Sprachwissenschaft gewesen, dass das eben die Routen waren. Es gab eben diese Trennung dann irgendwann in drei Untergruppen, die unterschiedliche Wege genommen haben und dementsprechend eigene Dialekte entwickelt haben. Was spannend ist, ist, dass wir sehr viel, also einen Grundwortschatz aus dem Sanskrit und Mittelindischen haben, dann darauf aufgebaut, sehr viele Wörter aus dem Farsi und danach eben sehr viele Begriffe aus dem Griechischen. Was dabei aber die ganze Zeit fehlt, was man erwarten könnte, wenn jemand über Jahrhunderte durch den Mittleren Osten zieht, dass irgendwelche arabischen Lehnworte es ins Romanesk geschafft hätten. Die gibt es aber nicht. Es gibt kaum arabische Lehnworte. Daraus lassen sich dann mehrere Sachen schließen. Es gibt die Minderheitentheorie, dass die Roa bereits vor dem 7. Jahrhundert aus dem Iran, also vom Iran aus weitergewandert wären, bevor quasi im 7. Jahrhundert wir die islamische Expansion haben und der Iran quasi islamisiert wird und ein Großteil der Levante eben auch unter muslimische Herrschaft kommt. Das wäre eine Erklärung. Also dass sie quasi bevor das im 7. Jahrhundert passiert, schon weitergezogen wären und damit den Einfluss quasi nicht mehr mitbekommen hätten. Oder dass sie eben eher die nördliche Route genommen haben, entlang des Kaspischen Meeres und quasi vom Iran direkt über Armenien ins Byzantinische Reich gekommen sind. Dass sie quasi da, selbst wenn es dann später war, eben nicht die Route über die arabischsprachigen Gebiete genommen haben. Und dann gibt es noch eine weitere sehr spannende Theorie, die man auch immer wieder hört, wo ich jetzt aber auch sagen muss, also wenn jetzt ein Experte zuhört, schreibt uns gerne eine Mail, warum welche der Theorien jetzt die plausibelste ist. Für mich als Nicht-Linguisten war das jetzt nicht wirklich ersichtlich. Nämlich die dritte Theorie hier ist die sagt, dass die Immigration aus Indien später erfolgte, also nicht vor dem 7. Jahrhundert, sondern eben noch später, als wir vorhin schon gehört haben, so eher im 10. und 11. Jahrhundert, weil zu dieser Zeit die Ghaznaviden, also eine islamische Dynastie, die aus dem heutigen Afghanistan und Pakistan, da aus den Gebieten, sehr erfolgreich sehr viele Angriffe nach Nordindien geführt haben in der Zeit, im 11. Jahrhundert. Und dass eben infolge der Verwerfung durch diese Angriffe der Ghaznaviden und dieses Krieges die Vorfahren der heutigen Roma aus Indien weg sind im Sinne von vertrieben wurden oder Teil der Armee waren oder versklavt wurden und Teil der Armee waren, was sich ein bisschen unschwer differenzieren lässt und wir nichts Genaues darüber wissen. Was wir wissen, ist, dass die Ghaznaviden auf jeden Fall in Indien waren und auf jeden Fall zunehmend auf indische Soldaten gesetzt haben. Hier ein Zitat.
Während der gasnavidischen Feldzüge in Indien im 11. Jahrhundert wurden Hunderttausende von Indern gefangen genommen und auf den zentralasiatischen Sklavenmärkten verkauft. 1014 brachte die Armee des Islam etwa 200.000 Gefangene Karib Dusit Hasarbanda und viel Reichtum nach Ghazna, sodass die Hauptstadt wie eine indische Stadt aussah und kein Soldat des Lagers ohne Reichtum oder ohne Sklaven war.
Ja, und das führt eben dazu, dass dann auf einmal jeder Soldat nach den sehr erfolgreichen Invasionen so viele Sklaven und so viel Reichtum hat, dass zunehmend auch indische Soldaten für die Armee der Ghaznaviden kämpfen. Und dass sie zunehmend sich auch auf gefangen genommene Krieger verlassen, um ja, die eigene Armee am Laufen zu halten. Der Vorteil für die Herrscher ist natürlich, bestand zu der Zeit jederzeit darin, dass wenn man ausländische Truppen benutzt, Beispiel die varangische Garde von Wikingern für die byzantinischen Könige oder die skythische Sklavenpolizei in Athen, die wir auch schon angesprochen haben, dass sie eben wie Sklaven allgemein entwurzelt sind, nicht Teil der lokalen Bevölkerung sind, die Sprache oft nicht perfekt sprechen und nicht Teil der lokalen Politik sind und damit deutlich weniger wahrscheinlich ist, dass sie in der Lage sind, die Macht der Herrschenden zu stürzen, weil sie keinen Rückhalt im Volk haben. Es gibt natürlich da große Beispiele, zum Beispiel aus Ägypten mit den Mamluken und so, wo das nicht funktioniert hat, diese Taktik, und dann die Sklavensoldaten selber zu Herrschern wurden. Aber das ist eben die Idee dahinter, wenn ich zunehmend aus eroberten Gebieten Soldaten zwangsrequiriere und die dann woanders einsetze. Marsh, auch ein Historiker, der dazu geschrieben hat, schreibt, 2003, dass indische
seit
Liga
dem frühen 5. Jahrhundert nach Christus in persischen Gebieten präsent waren, oft als Hilfstruppen der sassanidischen Armeen Persiens oder als Überbleibsel einer besiegten und enthaupteten Militärgesellschaft. Später erwarben die Seldschuken von Rum eine große Anzahl dieser Truppen und ihrer Gefolgsleute. Nachdem sie am 23. Mai 1040 in der Steppe von Dadanakan den Erben Mahmuds, Massouds, besiegt hatten. Bei diesen Kämpfern handelte es sich, wie bei allen Armeen des frühen Mittelalters, um Gesellschaften in Bewegung, wobei die kämpfende Truppe etwa ein Drittel der Gesamtzahl ausmachte. Der Rest bestand aus Waffenknechten, Stallknechten, Schmieden und Metallarbeitern, Zimmerleuten, Militäringenieuren, Dienern und Knechten, Zeltmachern, Köchen, Bäckern, Wäschern, Sklaven, Lagerbewohnern und Kindern. Das im Südosten des Byzantinischen Reiches gelegene Armenien fiel 1071 nach Christus an die Armeen der Seldschuken und der Grundstein für die Errichtung eines neuen Sultanats namens Rum wurde gelegt, das ehemalige armenische und einige byzantinische Gebiete in Anatolien, dem Gebiet der heutigen Türkei, besetzte.
Ja. Also diese spannende Gemengelage aus, die Ghaznaviden machen weite Feldzüge quasi in Iran und dann eben auch gegen die Seldschuken und verlieren dann in einer Schlacht gegen die Seldschuken. Und dann haben wir auf einmal die vielen von den Ghaznaviden aus Indien mitgebrachten Soldaten, Truppen mit eben ihrem gesamten Anhang, die entweder in die Armee der Seldschuken übergehen und damit im östlichen Anatolien angekommen sind oder ob sie dann nach der verlorenen Schlacht sich quasi verteilen und selbstständig weiter in Richtung Byzantinisches Reich reisen. Das ist ungeklärt, aber die Theorie besagt auf jeden Fall, dass die Roma in dem Fall deutlich später, als einige von den Philologen sagen, aus Indien im Gefolge der Armee der Ghaznaviden eben in den Mittleren Osten beziehungsweise nach Anatolien gekommen sind und dann dort irgendwas mit den Seldschuken zu tun hatten. Ganz kurzer Verweis auf zwei lange Traditionen, die wir in unserer Sklavenreihe nicht untergebracht haben. Das eine ist, dass es in Indien eine lange Tradition davon gab, Sklavensoldaten einzusetzen, oft auch aus Ostafrika. Und dass Indien an sich zu der Zeit, also damals im Mittelalter auch schon, aber dann auch vor allem in der frühen Neuzeit, der größte Söldnermarkt der Welt war. Was relativ wichtig wird, wenn wir mal noch über die British East India Company reden wollen, wo ja nicht in erster Linie Engländer irgendwie in Indien gekämpft haben, sondern irgendwelche 15- und 16-jährigen jungen Aristokraten, die bei der British East India als Jugendliche angeheuert haben, haben dann dort, wenn sie die ersten paar Winter in Indien die ersten paar Monsunzeiten überlebt haben, dann angefangen, lokale Truppen zu führen und sich mit dem Geld, was sie im Handel verdient haben, halt eine große Söldnerarmee aufzubauen. Und das ist also auch die Sadhus, die wir heute in Indien zum Beispiel kennen, diese Wanderprediger, Priester, die quasi ohne Besitz halbnackt an der Straße sitzen und die auch kiffen die ganze Zeit, weil der Cannabiskonsum irgendwie quasi was Religiöses mit Shiva zu tun hat. Die Theorie ist auch, dass die zum Beispiel aus ehemaligen Söldnertruppen und Söldnerheeren zurückgingen, die sich dann zu so einem quasi religiösen Orden formiert haben. Da gibt es ganz spannende Theorien zu. Auf jeden Fall hatte Indien eine lange Tradition, was eben dieses Soldatentum anging. Es sind dadurch nicht ganz geklärt, ob die Roma jetzt zwingend von den Ghaznaviden da versklavt wurden und es eine Sklavenarmee war oder ob man dort einfach Soldaten angeheuert hat, auch zusätzlich, um die eigenen Feldzüge zu unterstützen. Den Konsens, den wir haben, nach all der Unsicherheit, die ich euch präsentiert habe, ist, dass sie spätestens seit dem 14. Jahrhundert, wenn es spät vorkommt gerade, aber ich stehe jetzt in meinen Notizen. Nee, aber die Roma tauchen sicher, gesichert ab dem 14. Jahrhundert in Südosteuropa auf und kommen da aus Kleinasien, kommen mit schon sehr viel griechischen Lehnwörtern, die sie irgendwie aus Byzanz aufgenommen haben und verbreiten sich dann wahrscheinlich in Europa über zwei Hauptrouten. Eine in Richtung Norden über Zentraleuropa und Deutschland, wo sie ab 1400, also das 14. Jahrhundert ist ja 1300 irgendwas und ab 1400 sind sie dann nachweislich auch in Deutschland und über eine Route in Nordafrika, über die Iberische Halbinsel nach Südfrankreich, was quasi der zweite Weg war, wo die beiden sich dann wieder getroffen haben. So. Und ab spätestens 1550 sind Roma überall in Süd- und Zentraleuropa anzutreffen. Jetzt sagen wir in Deutschland, kurzer Exkurs, ja immer eigentlich Sinti und Roma, wenn wir von der Volksgruppe sprechen. Und ich habe mich bei der Recherche gefragt, was hat es denn genau damit auf sich? Und das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Also die Sinti bezieht sich ganz gezielt auf die Teilgruppe der Roma, die seit etwa 600 Jahren in den deutschsprachigen mitteleuropäischen Ländern ansässig sind. Also die bereits seit 1400 irgendwie in Mitteleuropa angekommen sind. Und die nennen sich selber deutsche Sinti. Und Sinti ist quasi auch die Bezeichnung für diese Untergruppe, die in Deutschland hauptsächlich gelebt hat oder in Zentraleuropa. In Französisch gibt es die Manouche, was da irgendwie auch quasi ähnliche Gruppe ist wie die Sinti. Die Roma bezieht sich hauptsächlich die Bezeichnung auf die Teilgruppe derjenigen Roma, die in Osteuropa geblieben sind und deren Vorfahren also deutsche Roma sind dann oft immer diejenigen, wo die Vorfahren erst im 19. Jahrhundert aus Osteuropa in das Gebiet gekommen sind, also kurz nach der Staatsgründung des Deutschen Reiches 1871. Und aus diesen Definitionen werden natürlich, wie jetzt schon rausgehört hat, immer wieder auch die Leute ausgeschlossen, die Roma sind, die jetzt vielleicht heute aus Rumänien kommen oder die später aus Osteuropa nach Westeuropa oder hier eingewandert sind. Und in Österreich, also deswegen sagen wir Sinti und Roma, weil Sinti quasi die größere Gruppe die größte Gruppe der in Deutschland lebenden Roma ist. Deswegen sagen wir da quasi Sinti zuerst und dann noch Roma dazu. In Österreich ist andersrum, da gibt es auch Sinti, aber mehr Roma. Deswegen sagt man Österreich Roma und Sinti statt Sinti und Roma, weil die eben dort die Minderheit sind. Und das Problem, das da jetzt aus diesen ganzen Gruppenunterdifferenzierungen entsteht, ist, dass die Sinti in der Vergangenheit auch immer wieder, es gab Historiker wie Vanya Kochanowski, die versucht haben, im 20. Jahrhundert die Geschichte der Sinti als eine andere, eine von den Roma getrennten Geschichte zu präsentieren. Da wurde dann quasi gesagt, naja, die Sinti bezieht sich ganz gezielt auf Sind. Die Theorie gibt es schon seit dem 18. und 19. Jahrhundert, dass das irgendwas mit dem indischen Sind zu tun hätte. Nicht belegt, weil der Begriff Sinti ein europäisches Lehnwort im Romanes ist und nicht Teil des ursprünglichen indischen Vokabulars ist. Von daher sehr unwahrscheinlich, dass es auf die heute noch existierende Region Sind in Indien irgendwie zurückgeht oder die damals Königreich Sind. Kochanowski hat dann auch die Theorie aufgestellt, dass sie quasi von einer bestimmten Kriegerkaste abstammen würden, die im 8. Jahrhundert aufgrund von Klimaveränderungen aus Indien migriert wäre. Ihr seht, die Vielzahl von Theorien, die wir hier heute schon gehört haben, warum und überhaupt wann sie aus Indien weg sind. Und da auf Basis von dieser Überlegung hat Kochanowski eben gesagt, ja, die Sinti sind eben von dieser höheren Kaste, die stammen auch irgendwie von Adligen aus Rajasthan ab und haben deswegen nichts mit den gemeinen Roma zu tun, sondern sind quasi etwas und haben auch ihren ganz eigenen, ihre eigene Migrationsroute und sie seien quasi auf zwei zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichen Routen aus Indien weg und damit überhaupt nicht in einen Hut zu stecken. Und da sehen wir diese Differenzierung, wie quasi da gesagt wird, na, wir sind eigentlich besser oder wir sind eigentlich jemand anderes als die anderen, werft uns nicht in einen Hut. Wobei das Ganze halt, sobald man es sich genauer anschaut, sehr künstlich wirkt. Und gerade die linguistische, es gibt keine linguistischen Beweise für eine getrennte Herkunft der Sinti. Oder irgendeine Theorie für die Verschmelzung verschiedener indischer Gruppen außerhalb Indiens, wie es einige Theorien vorschlagen. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Romani-Dialekten, einschließlich dem Sinti-Dialekt, sind größtenteils auf Einflüsse der Umgebungssprachen zurückzuführen. Also Sinti ist deswegen so anders wie andere Romani-Dialekte, weil eben der Einfluss von Deutsch für 400 Jahre im Gegensatz zu dem Einfluss von vielleicht Italienisch oder anderen Sprachen, die Dialekt eben extrem mitgeformt hat, die letzten 600, 700 Jahre. So. Und spannenderweise ist die Beeinflussung ja nicht nur in eine Richtung, sondern wir haben im Deutschen, im Hochdeutschen, sehr viele Begriffe und Formulierungen, die auch direkt auf die Romani-Dialekte zurückgehen. Ich habe ja mal aus der Wikipedia-Sammlung von Worten, die aus Romani-Dialekten stammen, hier eine kleine Sammlung herausgesucht.
Ins Deutsche übernommen sind Lehnwörter wie Bock im Sinne von auf etwas Bock haben, als Entlehnung von Bock für Hunger, Kaff als Entlehnung von Gab oder Gorf für Dorf, Kohle im Sinne von Geld als Entlehnung von Kalo für Schwarz, über das Rotwelsche abgebrannt sein, Schwarz sein, Kascheme als Entlehnung von Kachima für Wirtshaus, Schund als Entlehnung von Skund für Schmutz, Zaster als Entlehnung von Zaster für Eisen.
Jetzt wurde hier das Rotwelsche erwähnt. Weißt du, was Rotwelsche ist?
Ja, ich weiß es nicht genau, zu welcher Gruppe es gehört.
Ja, das ist das Spannende. Und da können wir vielleicht einen ganz kurzen Exkurs hier anschließen. Das Rotwelsch ist quasi so eine Art deutsches, wie haben wir früher gesagt, eine Gaunersprache.
Ja, stimmt.
Laut
ja.
Die offizielle.
Das reißende Volk.
Also eine, genau, aber es war im Endeffekt keine Sprache einer gewissen, irgendwie jetzt wie das Romanes oder so, von irgendwie einer Volksgruppe oder so, sondern es war eher eine Sprache, die Klientel, sage ich jetzt mal behaftet, wenn du gewisse Berufe nachgegangen hast, wenn du dann das fahrende Volk, genau, aber eben auch, ja, also Gaunersprache, wie der Begriff schon sagt, eben von Gaunern und Leuten, die vielleicht illegale Sachen gemacht haben, wurde es gerne als Geheimsprache verwendet auch, um so eine Klientelsprache zu haben, die von außen nicht so einsichtig ist. Und da wurden eben Begriffe auch aus dem Romanes, die da stärkeren Einfluss, also ins Rotwelsche mit aufgenommen wurden und eben auch aus dem Jiddischen zum Beispiel haben wir einige Begriffe, die ins Deutsche dann über das Rotwelsch übergegangen sind, weil das dann eben auch popularisiert wurde. So ähnliche Vorgänge, wie wir das vielleicht heute mit Gangster-Rap haben oder also generell mit Musik, wo gewisse dann, also jetzt die letzten 10 Jahre eben aus dem Arabischen oder Türkischen viele Begriffe über den Rap in die Allgemeinsprache geschwappt sind. So, und so ähnlich ist es eben damals auch passiert mit Wörtern, nur eben über das Rotwelsch und Und da sehen wir eben auch, dass diese dass natürlich die Sinti auch Kontakt hatten mit fahrendem Volk, was es in Deutschland schon gab. Also die Vorstellung, dass danach ihrer Ankunft sie die einzigen fahrenden Händler waren, ist natürlich, wir müssen uns vorstellen, sie haben eine extreme Marktlücke gefüllt in der Zeit mit den angebotenen Arbeiten. Also je nachdem, es gab, wir kommen gleich nochmal später, wenn es um die Walachei geht, zu den Unterscheidungen, aber es gab quasi von Anfang an Leute, die ein eher fahrendes Volk waren, wie du gesagt hast, und keinen sesshaften Wohnsitz hatten. Es gab aber immer auch Leute, die einen sesshaften Wohnsitz hatten und dort ihrem Gewerbe nachgegangen sind. Und die Idee, dass die Roma und Sinti immer nur fahrende Leute sind, ist auch auf jeden Fall ein Stereotyp, was sich nicht mit der Realität deckt, sondern was quasi sicherlich mit den Erfahrungen dann, weil die Leute, die man getroffen hat, wenn man nur in seinem Dorf sitzt, waren natürlich die Leute, die vorbeigekommen sind.
Ja.
Aber genau. Dass das eben auch Teil des Stereotyps ist. Und dass es aber, wenn du in einer Gesellschaft wohnst, wo gewisse Arbeiten wie, sagen wir, Kessel flicken oder so, die brauchst, du brauchst niemanden in jedem kleinen Dorf, der das ganzjährig macht. Dafür gibt es nicht genug Kundschaft. Ja? Dadurch gibt es gewisse Berufe. Das war bei den Schwarzwälder Uhrmachern zum Beispiel auch so. Da sitzt man im ganzen Winter rum und macht im Schwarzwald irgendwelche Uhren, so Kuckucksuhren, und dann muss die ja jemand verkaufen. Weil da kommt ja nicht die ganze Zeit jemand in den Schwarzwald, gibt auch keinen Tourismus. Wer kommt da hin und kauft die? Also brauchst du dann jemanden, der mit 40 Kuckucksuhren beladen ein paar Monate durch die Lande zieht und von Dorf zu Dorf zieht und in jedem Wirtshaus versucht, eine Kuckucksuhr zu verkaufen. Anders funktioniert das ja nicht. Sonst kriegst du deine Sachen ja nicht an den Mann, ohne Lieferdienst und Online-Shopping. Und dementsprechend hast du auch für gewisse Dienstleistungen eben zyklische Besuche in den Dörfern gebraucht, um genug Kundschaft zu haben und genau diesem Gewerbe effektiv nachzugehen. Und das war so, bevor die Roma und Sinti nach Europa gekommen sind. Und es ist aber danach quasi, sind sie da mit auch in diese Gruppe reingefallen von diesem fahrenden Volk. Aber wir, gerade in England zum Beispiel mit den Travelers oder so, sehen wir, dass es auch in auch heute noch immer noch in Deutschland Traditionen gibt von Leuten, die fahrendes Volk sind, die keine Roma und Sinti sind. Also ja, einfach nur, um das kurz mal ein bisschen zu relativieren. Spannende ist, dass im Sinti die Sprache weiterhin als Romanes bezeichnet wird auch und die Begriffe wie Rom und Romni für Ehemann und Ehefrau und für familiäre Beziehungen und so auch gleich existieren quasi. Das heißt, da gibt es sehr extreme Überschneidungen, die sich quasi nur durch den deutschen Einfluss ändert. Ich werde jetzt im Folgenden deswegen auch nur noch von der Roma-Bevölkerung reden, weil das Ganze natürlich ein bisschen auch schwierig ist, wenn man dann quasi, wenn ich jetzt über Sinti und Roma reden würde, aber wir in die Walachei gehen und in Südosteuropa nochmal ansetzen, der Frage, was dort passiert ist, dann sind es eben keine Sinti in ihrer Selbstdefinition, sondern dann sind es eben alles Roma, über die wir jetzt reden. Und genau, das schließt die Sinti jetzt nicht aus, weil ich ja jetzt lange dargelegt habe, dass die Geschichte eben dann ab einem gewissen Zeitpunkt eine getrennt laufende, aber die trotzdem auf ein gemeinsames Ankommen in Europa wahrscheinlich zurückgeht. Generell erschwert es natürlich auch zu sagen, ich kann keine eine Geschichte der Roma in Europa erzählen so richtig, weil die Geschichte jeweils in die verschiedenen Gesellschaften, in die sie eingewandert sind, wo sie dann überall die Minderheiten dargestellt haben, jedes Mal anders lief. Also es gibt so gewisse Tendenzen, wo man sagen kann, es war ähnlich hier und da, aber generell muss man die Geschichte der Roma in Deutschland erzählen, separat von der Geschichte der Roma in Italien oder in Finnland. So, deswegen ist es sehr schwer, das über einen Kamm zu scheren und sagen, und dann lief nach ihrer Ankunft im frühen Mittelalter quasi das alles in eine klare Richtung. Heute schauen wir uns davon gesondert besonders den Bereich Südosteuropa an, wie angekündigt, nämlich die Walachei. Willkommen in der Walachei. Ja, wie kamen Sie in die Walachei? Wir haben schon drüber geredet. Sie kamen ja höchstwahrscheinlich über das Byzantinische Reich, über Südosteuropa an. Das heißt, es war wahrscheinlich auch einer der frühen Punkte des Kontakts in Europa. Und das allererste Dokument, was die Anwesenheit von Roma in der Walachei belegt, stammt aus dem Jahr 1385 und bezeichnet die Gruppe als Azigani, von griechisch Athinganoi, einem griechischen Wort für Ketzer oder unreine Person, weil die Griechen auch damals davon ausgingen, dass die Athinganoi Teil einer gewissen christlichen Sekte wären. Und es ist nicht ganz geklärt, ob die frühe Roma tatsächlich irgendeinen Bezug zu irgendeiner nicht von der orthodoxen Kirche anerkannten christlichen Sekte gehabt hätten zu dem Zeitpunkt. Möglich, wir wissen es nicht. Oder ob es einfach nur eine Verwechslung gab zwischen, Moment, die sehen ein bisschen aus wie die Leute von der Sekte, die ich schon mal gesehen habe. Und es da eine Verwechslung gab, weil es wird noch mehrere Verwechslungen geben. Und sie damit quasi, na, unsicher war es wirklich eine Sekte oder eine christliche Unterströmung, der sie angehört haben, oder wurde vielleicht einfach nur die Religion, die sie hatten zu dem Zeitpunkt, als christliche Sekte missinterpretiert, oder sie wurden komplett verwechselt. Auf jeden Fall, der Azigani geht auf die Athinganoi zurück und ist deswegen auch der Ursprung für den Begriff Zigeuner und deswegen auch von Anfang an eine negativ konnotierte Fremdbezeichnung. Also das rumänische Zigani entwickelt sich dann aus dem Azigani, aus dem Griechischen und wird dann eben zu der Bezeichnung Zigeuner. Das englische Gypsy, spannenderweise, kommt von einer anderen Verwechslung, nämlich weil die Roma immer wieder mit Ägyptern verwechselt wurden. Ja, wir haben Urkunden, wo dann gesagt wird, ja, und dann habe ich 15.000 Leute versklavt, die aussahen wie Ägypter. Wir können aber aufgrund der längeren Entwicklung und dass dann 50 Jahre später keine ägyptischen Sklaven sitzen, sondern Roma, können wir eben darauf schließen, dass es die Roma waren, von denen da geredet wird. Und dass es da eben sowohl die Verwechslung mit irgendwelchen griechischen Sekten als auch mit Ägyptern gab. Und ja, also Englisch Gypsy geht eher auf die Ägypter-Verwechslung zurück und der Zigeuner auf den griechischen Ketzer.
Ja, und Zigeuner ist ja auch so ein Wort, da tun sich viele Leute hier in Deutschland immer noch schwer damit, das einfach wegzulassen. Aber wenn der Ursprung ja schon immer sehr negativ behaftet war, ich weiß nicht, das sollte man einfach sein lassen dann.
Ja, wenn man weiß, es ist einfach Ketzer oder unrein,
ja,
oder dass es darauf zurückgeht jedenfalls. Und dass die Bedeutung, ja, also ähnlich abwertend ja irgendwie geblieben ist und die Leute selber sagen, wir wollen als Roma bezeichnet werden, finde ich, es ist nicht besonders schwer zu sagen, halt Roma. Also
es sollte es nicht sein, ja.
Also ich habe den Eindruck, alles ist, also auch in linken Gruppen ist Antiziganismus so noch irgendwie verbreitet. Es gibt erstaunlich aufgeklärte Leute, die Vorurteile gegen Roma und Sinti oder auch generell die Roma-Community haben. Das ist mir schon auch hart aufgefallen die letzten Jahre in Berlin und woanders. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe schon den Eindruck, dass das einer der Bereiche ist, wo sich am wenigsten drum gekümmert wird. Es gab ja auch vor ein paar Jahren diese Ausweisung von Macron von, was weiß ich, 40 Familien oder was weiß ich, aus Frankreich, weil es irgendeine Straftat im Zusammenhang mit denen gab und so. Also so Aktionen, wo der Aufschrei, glaube ich, größer gewesen wäre, wenn es um andere Communities gegangen wäre. Ja, also dieses erste Dokument aus dem Jahr 1385, was quasi die Azigani in der Walachei beschreibt, ist spannenderweise schon mit der Sklaverei in Verbindung, denn es ist ein Nachweis für die Schenkung in Form von 40 Roma-Familien, die der Fürst der Walachei einem Kloster vermacht. Das heißt, das Ganze beginnt schon mit Sklaverei hier. Die von Fürst Dan dem Ersten unterzeichnete Urkunde wies dem Kloster Tishama 40 Salasche von Azigani zu, also Wohnung, die erste Schenkung, die also aufgezeichnet wurde. Und die Frage nach der Herkunft oder wie die Roma in die Walachei gekommen sind, ist auch natürlich mit der Frage verknüpft, wie sie versklavt wurden. Und hier haben wir wieder, wie so schön immer ist, zwei Theorien. Es gibt einmal die Theorie, dass die Roma-Sklaverei einfach auf eine längere Tradition von der Versklavung von Kriegsgefangenen zurückgeht, die es in der Region gab. Und dass, also Sam Beck, ein Anthropologe, hat die Theorie aufgestellt, dass es da quasi ein Nebeneinander gab für eine längere Zeit. Also dass sowohl freie Roma als auch versklavte Roma beide parallel nebeneinander für eine längere Zeit in der Walachei gelebt und existiert haben. Wahrscheinlich kamen sie als Fachkräfte für Schmiedearbeiten, Tierhaltung und andere Arbeitsbereiche aus den angrenzenden griechischen und byzantinischen Territorien. Es gibt eine ein bisschen obskure Geschichte über einen byzantinischen Kaiser, der sein Problem hatte, dass wilde Tiere seine Jagdgazellen immer gefangen, also angefallen haben. Und dann hat er eine Gruppe von Roma angeheuert, weil die eben dafür bekannt waren, dass sie extrem gut mit Tieren umgehen können und deswegen auch die Bärentradition später, quasi Tanzbären zu halten, die lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen, als Special Animal Handlers sozusagen, als Spezial Tiertrainer, und die dann quasi haben den die Jagdgründe des byzantinischen Kaisers von den unliebsamen Tieren geklärt. So das sind so kleine Punkte, wo sie in der Geschichte auf einmal auftauchen und man sich wundert, okay, spannend. Und die andere Seite, neben der Idee, dass sie eben als Fachkräfte eingewandelt sind, weil es neben den Roma für lange Zeit in Moldawien und der Walachei anscheinend kaum Eisenhändler und Schmiede gab, gibt es dann eben auch Berichte, dass Roma-Sklaven in Kriegen gefangen genommen wurden. Der berühmte Vlad Dracul, der Vorgänger für unseren Vlad Dracula, hat zum Beispiel 1445 etwa 11.000 bis 12.000 Menschen, die, Zitat, wie Ägypter aussahen, vermutlich Roma gewaltsam von Bulgarien in die Walachei verschleppt und versklavt. Und der Teil der Geschichte, bei dem Dracula mehrere 10.000 Roma-Sklaven besitzt, ich weiß nicht, warum das nicht Teil der Dracula ist. Genau, und tatsächlich, wiederholt Vlad das mehrmals. Also ich glaube, er hat einmal diese 11.000 bis 12.000 Menschen, die er aus Bulgarien hat, und dann später nochmal 20.000 Roma-Sklaven, die er von einem anderen Kriegszug erbeutet und womit er sich quasi ein größeres Sklavenheer aufbaut, wo wir dann ab dem 15. Jahrhundert dann ganz deutlich sehen, hier entwickelt sich etwas in eine Richtung. Es gibt auch die Theorie, dass in der Walachei, wenn du als Leib oder als Bauer, wurde dann irgendwann im Mittelalter das Gesetz erlassen, mehr als 50 Jahre am gleichen Ort gelebt hast, wurdest du automatisch quasi Leibeigener. Also so ein System, dass wenn du zu lange unter meiner Herrschaft wohnst, gehörst du mir. Und es gibt auch die Theorie, dass darüber quasi viele von den ursprünglich freien Roma, die dort hingezogen sind als Facharbeiter, dann in die Leibeigenschaft und langfristig ihnen tatsächlich nicht nur die Leibeigenschaft, sondern die richtige Versklavung geraten. Die Roma-Sklaven selbst waren einer grausamen Behandlung ausgesetzt. 5 Jahrhunderte lang wurde denen danach systematisch der Status von menschlichen Wesen verweigert. Und es gab so grausame Strafen wie das Tragen von einem Halsband mit Eisenspitzen an der Innenseite, die es dem Träger verhindert hat, sich zum Ausruhen hinzulegen, weil dann die Spitzen in den Hals gestochen haben. Das sind so Sachen, die wir sonst eigentlich eher mit der Brutalität der Sklaverei in der Karibik verbinden würden. Aber die finden wir eben ja auch. Ich habe ja in der ersten Folge zur Sklaverei mal erzählt, dass es eben sehr schwer ist, irgendwelche historischen Funde zu haben, weil man in den Knochen der Leute eben nicht sieht, wie ihr sozialer Status war und ob jemand als Freier oder als Sklave gestorben ist im Normalfall. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr nachgelesen. Was wir natürlich finden, sind Sklavenketten und solche Halsbänder als ganz klare Zeichen für Sklaverei. Und da gab es tatsächlich auch spannende Funde aus der frühkeltischen Zeit in Süddeutschland zum Beispiel. Und also wir finden in Europa immer wieder eben Apparaturen, die ganz klar für den Transport von gefesselten Menschen oder das langzeitige Fesseln von Menschen bei der Arbeit irgendwie gemacht wurden. Wie solche Halsbänder. Die Roma-Sklaven waren in heutigen Rumänien in drei Kategorien eingeteilt. Die kleinste Kategorie waren die den wohlhabenden Menschen, also so der Bürgerschaft, mal flapsig gesagt, gehört haben, den Hospodaren, die in auf Rumänisch Zigani Domesti hießen, also Zigeuner, die den Herren gehören. Die beiden anderen Kategorien umfassten Zigani Manastiresti, also Zigeuner, die den Klöstern gehören, die dann direkt Eigentum rumänisch-orthodoxer oder griechisch-orthodoxer Klöster waren. Und es gab die Zigani Boieresti, die den Bojaren gehört haben, also die von den Landbesitzern und den, ja, die Bojaren als große Landbesitzer in Osteuropa quasi versklavt wurden. Du wurdest auch in die Sklaverei geboren. Das heißt, es gab keine Art und Weise, der ganzen Sache zu entkommen. Sobald deine Mutter eine Sklavin war, wurdest du auch versklavt geboren und die Herren hatten das Recht über Leben und Tod, dich zu verkaufen, dich zu opfern, also opfern im Sinne von Menschenopfer. Und es gab auch Gesetze, dass jeder herrenlose Roma Eigentum des Staates ist. Das heißt, selbst wenn du es geschafft hast, deinem Herrscher zu entkommen, warst du direkt Sklave des Staates. Du konntest es gar nicht. Warst also sehr lange sehr, sehr eingefangen. Wir besprechen später noch ein berühmtes großes Gegenbeispiel von jemandem, der es geschafft hat, zu Bojaren aus der Roma-Sklaverei persönlich. Aber das sind eben die allergeringsten Einzelfälle, wo dann tatsächlich auch urkundlich einzelnen Leuten die Freiheit gewährt wurde. Und da wurde das dann hier anscheinend nicht richtig durchgesetzt, aber es gab auf jeden Fall sehr, sehr diskriminierende Gesetzgebung gegen die Roma-Bevölkerung. Die Versteigerung von Roma wurde ähnlich wie auf öffentlichen Märkten sowohl in den Gerichtsakten festgehalten und eben auch in den lokalen Zeitungen angekündigt, warum wir eben so, und deswegen haben wir eben sehr, sehr viele Dokumente aus der Zeit über die Sklaventransaktionen. Und das Beispiel, was ich gerade angesprochen habe, war Stefan Rafsan, der eben vom walachischen Roma-Sklaven es geschafft hat, zum Bojan aufzusteigen, als Beamter ins Osmanische Reich geschickt wurde, sich dann eine Zeit lang in der Ukraine aufhalt, in Saporischna, beim Saporischna-Donnenhorst, also bei den Kosaken, und dann sich mit den Polen und den Kosaken gemeinsam verbündet hat, und dann selber moldawischer Fürst wurde. Eine ganz kurze Zeit, von April bis August 1595, mal ein paar Monate. Aber der quasi den ultimativen Aufstieg hingelegt hat in Moldawien. Sein großes Glück war, dass er als junger Mann für einen alten Abt gearbeitet hat, in einem Kloster, der ihn dann freigelassen hat, bevor er gestorben ist, kurz vor seinem Tode. Und er hat selber auch geschrieben, dass wenn er diese Freiheit quasi dann nicht erlangt hätte, er niemals irgendwas davon hätte machen können, was er erreicht hat in seinem Leben. Aber ja, die extreme Ausnahme und eben kein Regelfall. Im Jahr 1600 war ein arbeitsfähiger, erwachsener Roma so viel wert wie ein Pferd. Im Jahr 1682 war eine weibliche Roma 2 Stuten mit Fohlen wert.
Was sind das für, sind das für Kategorien?
Oh ja, genau. Einfach nur, um dir den Wahnsinn davon irgendwie aufzuzeigen. Ja. Es gibt quasi die Umrechnungen hier sind quasi auf Fälle, auf Akten, wo so gehandelt wurde zwischen Leuten, quasi gehen die zurück. Es gibt auch Fälle, wo Leute ihre Roma-Sklaven nach ihrem Gewicht gegen Honigfässer eingetauscht haben. Also gesagt haben, ich gebe dir 200 Kilo von meinen Roma-Sklaven gegen 200 Kilo Honig. Und sie wurden, wie wir am Anfang schon gehört haben, eben eingetauscht, verpfändet gegen Schulden und für Hochzeiten und andere Anlässe verschenkt. Das meiste, was wir über den Alltag und so wissen, abgesehen von den Kaufs- und Verkaufsakten und den Ankündigungen in der Zeitung, dass Menschen gehandelt werden, stammt von Reisenden aus dem Ausland und dann eben vor allem ab dem 18. Jahrhundert. Ein französischer Graf, der Graf d'Entraigues, war im 18. Jahrhundert selber dort auch unterwegs und schrieb:
Die Besitzer sind ihre absoluten Herren. Sie verkaufen oder töten sie wie Vieh, ganz nach ihrem Ermessen. Ihre Kinder werden als Sklaven geboren, ohne Unterschied des Geschlechts.
Ja, alles sehr deprimierend. Und die Abschaffung des ganzen Systems hat sehr lange auf sich warten lassen. Also wenn wir uns überlegen, es ging im 14. Jahrhundert los und ging bis weit ins 19. Jahrhundert rein.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Ja, also genau, die Abschaffung, dazu kommen wir jetzt zum Glück, weil nicht ertragen habe, mehr Details aus den Originalberichten jetzt hier reinzupacken. Die Abschaffung, das Bestreben nach Abschaffung begann tatsächlich mit jungen rumänischen Künstlern und Akademikern, die zum Studium nach Westeuropa gingen und dann nach ihrer Rückkehr eben zurückkamen und aufklärerische Ideen mitgebracht haben. Wobei, ich habe mich ja letzte Woche schon drüber geärgert, dass quasi keiner der Aufklärer sich wirklich gegen die Sklaverei positioniert hat. Aber die Grundidee, dass es solche Menschenrechte vielleicht geben sollte, verbreitet sich in der Zeit ja schon wie ein Lauffeuer und in der Intelligenz, ja. Und Westeuropa und Frankreich begannen dann auch zunehmend Druck auf den rumänischen Staat im 19. Jahrhundert auszuüben, die Sklaverei abzuschaffen. Im 19. Jahrhundert gab es auf heutigem rumänischen Staatsgebiet 500.000 Sklaven, 7% der Bevölkerung. Die Befreiung der Roma erfolgte dann in mehreren Schritten von 1843 bis 1856, unter anderem auf Druck der Habsburger. Aber was Positives, was man den Habsburgern vielleicht anrechnen kann. Ein Gesetz vom 22. März 1843 befreite alle Sklaven im Staatsbesitz. Am 11. Februar 1847 folgte ein Gesetz zur Freilassung aller Sklaven im kirchlichen Besitz, also die den Metropoliten, Bischöfen und so in den Klöstern gehört haben. Und 1855 wurde per Beschluss der Nationalversammlung im Fürstentum Moldau dann schließlich auch die Sklaverei im Besitz der Adeligen aufgelöst und illegalisiert. Ein Jahr später wurde das Ganze dann auch in der Walachei aufgehoben. Pro Individuum, haben wir wieder den berühmten Fall, zahlte der Staat 10 Goldmünzen als Entschädigung an die Sklavenhalter.
Ja, an wen auch sonst, ne? Jesus.
Also 7,5% der Bevölkerung, genau, werden befreit. Das Geld in Goldmünzen geht an die Sklavenhalter. Und ja, was ganz spannend ist, dass es gibt in Deutschland eben den Sinti, auch die Lovara als Roma-Untergruppe. Und denen ihr Dialekt geht auf Siebenbürgen zurück, auf die dort gesprochenen Romandialekte. Und die kamen quasi direkt nach der Befreiung nach Deutschland, im 19. Jahrhundert schon. Die Lovara selber sehen sich als deutsche Roma, also diese zweite Kategorie neben den Sinti, und haben bis heute eine eigene Identität, obwohl sie natürlich auch Verbindungen zu Sinti-Community unterhalten. Ja, und damit wurde das Ganze dann erst 1856 vollständig abgeschafft. Beziehungsweise, ich habe auch quasi Quellen gefunden, die gesagt haben, es dauert noch bis 1863, bis das wirklich schrittweise sich dann überall durchgesetzt hat und auch umgesetzt wurde. Also wir lesen oft dann in der Geschichte von, dann wurde das Gesetz erlassen, bevor das dann in jedem Dorf ankam oder halbwegs kontrolliert oder umgesetzt wurde oder wie auch immer, bis alle Sklavenhalter ihre Entschädigungen wirklich bekommen hatten und so weiter, dauert es natürlich. Also das ist kein sofortiger Prozess, von daher. Also 1863 ist extrem spät. Das ist halt nur 50 Jahre.
Wurden die Roma irgendwann mal entschädigt dafür?
Nope.
Ja, damit habe ich fast gerechnet.
Ja, und wenn wir uns dann den weiteren Verlauf der Geschichte der Roma in Europa anschauen, dann wird das Ganze ja nicht irgendwie besser nach der Befreiung aus der Sklaverei. Also wenn wir denn gerade ins 20. Jahrhundert schauen, wo, also die Zahlen sind nicht genau geklärt, aber wahrscheinlich 500.000 Roma-Opfer, Sinti und Roma-Opfer des Holocausts werden und durch die Gewaltverbrechen der Wehrmacht und der SS und aller anderen sterben. Also gerade so schreckliche Berichte wie, nachdem es dann die berühmte Order von Hitler zu den Partisanen gab, dass für jeden deutschen erschossenen Soldaten 10 oder 100, das ist eine lächerliche Zahl, von Partisanen erschossen werden musste. Wurden dann zum Beispiel auf dem Balkan, wo es eben einen sehr aktiven Partisanenkrieg gegen die Wehrmacht gab, dann für jeden erschossenen deutschen Soldaten in den Lagern, wo die Roma schon interniert waren, einfach direkt 100 Roma erschossen für jeden deutschen Soldaten, um die Quote zu erfüllen, die gesetzt wurde. Weil ich finde keine 100 Partisanen schnell genug, um die jetzt zu erschießen für jeden. Jetzt haben die mir wieder 10 Leute erschossen. Ne? Finde ich ja keine 1000 Partisanen jetzt mal kurz, aber ich habe ja 1000 Leute hier. Ja, die quasi wahrscheinlich, ja, also die Geschichte der Roma in Südosteuropa, damals erschreckend, danach erschreckend, heute immer noch erschreckend. Also das ist ja auch so eine Kontingenz, die sich irgendwie da durchzieht, dass sie heute immer noch in Rumänien als Bürger zweiter Klasse gelten.
Also, ja.
Und auch in vielen anderen Gesellschaften, in die sie, also in ganz Europa, nicht nur in Rumänien, aber nein, in ganz Europa.
Ich glaube, da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu tun. Jetzt durch Social Media passiert das auch ein bisschen, glaube ich, mittlerweile. Aber auch ich weiß zu wenig darüber, muss ich sagen. Und ja, wird Zeit, dass ich das.
Ja, vielleicht sollten wir mal jemand einladen, wenn uns, ich glaube, so eine Interessenvertretung der deutschen Sinti und Roma, irgendein Verein ist uns neulich bei Twitter gefolgt. Wenn uns da jemand hier zuhört, der sich da mit dem Thema auskennt, der jemanden kennt, der da recht Spezialist zu ist, der uns mit uns mal die nächste Folge oder mal noch eine Folge zu diesem Thema gern bearbeiten würde, dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail.
Ja.
allezeitderweltpodcast@gmail.com. Genau, steht auch in der Beschreibung. Und dann, also wir sind sehr offen zu diesen Themen hier noch, zur Geschichte der Roma, noch ein paar mehr Folgen zu machen. Ich finde es extrem spannend und es ist eben auch extrem spannende europäische Geschichte, die bewusst immer wieder zu kurz kommt, weil warum eigentlich?
Ja, es herrschen halt immer noch große Ressentiments, würde ich sagen, bis heute, weil es nicht ordentlich aufgearbeitet
wird. Ja, und die werden halt auch. Genau, die werden aber auch als weniger großes Problem gesehen, habe ich den Eindruck. Also es gibt natürlich gegen Antisemitismus und so sehr große Fördertöpfe und da wird sehr viel programmtechnisch aufgelegt und was gegen Antiziganismus und all diese Vorurteile läuft, ist ja verschwindend gering im Vergleich dazu.
Ja.
Leider. Ja. Was ich jetzt hier ganz am Ende noch geplant habe, war so ein ganz kurzer Abstecher zur Sklaverei heute. Das ist auch ein Thema, was wir mal separat in einer eigenen Folge behandeln sollten, aber so ein paar abschließende Gedanken dazu noch. Also wir haben jetzt viel über die Sklaverei in der Vergangenheit geredet und dann immer wieder mit ihrer Abschaffung geendet. Und dabei könnte sehr leicht der Eindruck entstehen, dass das Problem jetzt gelöst ist. Als hätte der Abolitionismus und die Bezahlung der Sklavenhalter in den verschiedenen Gesellschaften dazu geführt, dass das Problem jetzt irgendwie weg ist. Weil jetzt sind wir ja alle frei und jetzt ist es ja fast überall illegal. Ich glaube, Mauretanien ist eines der wenigen Länder, wo es noch nicht offiziell illegalisiert ist oder weiß nicht genau, vielleicht mittlerweile auch. Aber und was ich in einem Artikel gelesen habe, da hat jemand namens Bales geschrieben, das Zitat:
Das ist ein Wirtschaftsverbrechen. Menschen versklaven Menschen nicht, um gemein zu ihnen zu sein. Sie tun es, um Profit zu machen.
Ja, und das muss man bei der Sklaverei eben immer mitbedenken. Es geht da immer um die Ausbeutung der Arbeitskraft von jemandem. Es geht um die Entmenschlichung von jemandem auf jeden Fall, aber um die Entmenschlichung mit dem Ziel, Profit zu machen. Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt, dass nach ihrer Definition heute über 40 Millionen Menschen in irgendeiner Art von Sklaverei leben.
Ja, wahrscheinlich mehr als je zuvor, oder?
Ja, in absoluten Zahlen. Also meine persönlichen Erfahrungen, ich habe ja mal ein Jahr lang in Indien gelebt und da war das eben sehr, sehr auffällig, dass es sehr viele Kinder gab, die in Bonded Labor, sogenannter Bonded Labor Arbeitsbedingungen, sich befunden haben, wo Kinder einfach unter unfreien Bedingungen arbeiten zu einem quasi fast nicht existenten Lohn, um irgendeine Schuld abzugleichen, die oft die Eltern aufgenommen haben oder andere Familienmitglieder. Es gibt in Indien schätzungsweise 15 Millionen von diesen Bonded Labor Kids und die Schätzungen gehen da auch weit auseinander und sagen, vielleicht sind es auch deutlich mehr. Und die Kinder, die Eltern geben quasi ihre Kinder als Darlehen für nicht bezahlbare Schulden. Und zum Beispiel im Supermarkt, in der Stadt, in der ich gelebt habe, Kinderarbeit offiziell illegal und so weiter. Und arbeiten halt so 2 12-Jährige Tag und Nacht in dem Supermarkt bei mir um die Ecke und schlafen da auf dem Boden, wenn der zu ist. Also viele so, also zwar nicht so auch nur versteckt, dass das Ganze jetzt nur in der, also viel davon passiert natürlich in der Landwirtschaft, in irgendwie Fabriken und wo man es nicht unbedingt sieht. Aber ganz viel davon passiert halt, wenn man das weiß und hinschaut, auch vor den Augen. Also es ist, die Reisebusse werden von Kindern für 1 Euro am Tag in 12-Stunden-Schichten gewaschen. In deinem Supermarkt werden die Regale von kleinen Kindern, die Regale hochklettern, sortiert, die da nachts schlafen. Ich war bei Leuten eingeladen bei ihnen zu Hause, wo Leute seit 30 Jahren für die Familie in Anführungszeichen arbeiten, für einen Minimallohn keinen Pass haben. Der Pass liegt irgendwie bei der Familie und sie schlafen in der Küche unterm Tisch. Und die Familie rechtfertigt das selber eben mit der Argumentation, ja, ohne uns hätten sie ja gar nichts, aber realistisch ist es einfach eine Art von moderner Sklaverei und Arbeitsausbeutung. Da sind die Grenzen dann auch fließend zwischen, naja, die bezahlen ja doch irgendwie genug und es ist keine Sklaverei und man hat von außen nicht so direkt einen Einblick, aber ich war da öfters in Häusern eingeladen mit sehr sketchy Bedingungen auch, wo ich dann meine Nacht übernachtet habe und dachte, oh je, was. Das habe ich am Anfang extrem schockiert in Indien. Ich muss sagen, wenn man dann länger dort lebt, trübt sich der eigene Blick ein bisschen. Wenn das so omnipräsent ist und jedes Mal beim Supermarkt, jedes Mal, wenn du das überall siehst, die arbeitenden Kinder zum Beispiel, dann schleift sich der eigene Schrecken ab. Man ist jedes Mal ein bisschen weniger erschreckt, wenn man das sieht und geht. Jedes Mal ein bisschen normalisierter in diesem Supermarkt einkaufen, weil es der Supermarkt ist, den es halt da in deinem Block gibt. So, ne? Und weil die anderen Supermärkte das auch so machen, quasi. Und das sorgt eben zu so einer sehr schwierigen Marktlogik, wo es gesellschaftlich akzeptiert wird, weil man gesagt, es ist halt ein gesellschaftliches Übel, aber es ist auf irgendeine Art und Weise notwendig. Und ich will jetzt argumentieren, dass die Schuldknechtschaft von Kindern nicht notwendig ist. Und dass es etwas ist, was man sehr leicht abschaffen. Das ist natürlich sehr groß gesagt aus der Entfernung für Indien, aber es ist natürlich eine Frage der Akzeptanz. Inwieweit lässt man das zu? Und auch wir Europäer, also es gibt auch immer wieder so Hochrechnungen quasi bei unserem Konsum. Wir sehen es nicht, wir haben das komplett ausgelagert, im Gegensatz zu Indien, wo du das Kind dann den Busch waschen siehst zum Beispiel, ja. Sehen wir das eben nicht, wenn ich meine Tafel Schokolade kaufe, aber was weiß ich, wie viele Kinder an der Produktion des Kakaos mitgearbeitet haben, zum Beispiel, die genau solchen Arbeitsbedingungen stecken. Das macht das Problem, das ganze Thema ja so vielschichtig und so schwierig, weil es dann immer sehr einfach ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber selber bestimmen der Westen auf jeden Fall ja schon noch irgendwie die Marktlogik, die dann oft dazu führt, sei das jetzt große Konzerne wie Nestle, seien es andere Sachen, dass unter solchen Bedingungen eben immer noch dein Nike-Ball in Pakistan, dein Fußball produziert wird oder deine Tafelschokolade oder was auch immer. In China ja auch ein großes Problem, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, teilweise aus ideologischen Gründen zur Arbeit in Fabriken gezwungen werden und Produkte sehr günstig herstellen. Also wo du auch das Problem zu der modernen Staatssklaverei dann hast auf einer anderen Ebene. Die Arbeitskraft der Menschen ausbeutet, die ihnen die Freiheit raubt, weil sie vielleicht was Falsches irgendwo online gepostet haben.
Oder weil sie der falschen Bevölkerungsgruppe angehören, wie die Uiguren.
Oder weil sie Uiguren sind zum Beispiel, genau. Also auch ein Fall der Versklavung mit den Umerziehungslagern und der Zwangsarbeit. Also das sind natürlich alles Fälle von moderner Sklaverei, wo wir uns viel zu leicht machen, auf die Vergangenheit zu blicken und sagen, guck mal, wie schlecht die Menschen damals alle waren, weil ja, all das Schreckliche passiert heute ja auch. Wir Menschen tun uns das immer noch an und vielleicht mehr als damals oder noch einer anderen Form versteckter, weil das jetzt in irgendeiner Fabrik am anderen Ende der Welt passiert, wo ich nicht reingucken kann, oder auf irgendeinem Fischerschiff vor der thailändischen Küste, wo Leute Fisch fangen und keiner weiß, wo die Pässe sind und keiner kriegt Geld und so. Also da gibt es extrem viele Beispiele. Auch dazu würde ich gerne eigentlich meine eigene Folge machen, weil es da ja Erschreckendes gibt, Erschreckendes zu recherchieren und herauszufinden. Aber ja, wir sollten uns nicht so hochnäsig über die Vergangenheit erheben und sagen, wie schlimm waren die Menschen damals und wie viel besser sind wir heute, sondern uns eher überlegen, wie könnten wir weiter daran arbeiten, dass wir als Gesellschaften eben zu dem Punkt kommen, zu dem viele Jäger- und Sammlergesellschaften auch schon gekommen sind, zu sagen, es ist nicht notwendig, die Sklavenhaltergesellschaft zu sein. Es ist auch ein genauso guter Punkt zu sagen, wir sind die, die keine Sklaven haben. Und darauf eine Identität aufzubauen, das wäre doch mal was Sinnvolles hier. Scheiß mal auf euren Nationalstolz. Lass mal stolz drauf sein, dass man vielleicht Sklaverei bekämpft. Das wäre doch mal was irgendwie, wo eine gemeinsame, also das Nicht-Ausbeuten und Nicht-Verschleppen von anderen Menschen. Ist das denn zu viel verlangt? Kriegen wir denn das nicht gebacken als Menschheit? Offensichtlich nicht, aber...
Ja, Hauptsache die Klamotten bleiben weiter günstig.
Ja. Hast du abschließende Worte, Jonas?
Boah, ich weiß nicht, das ist ein sehr deprimierendes Thema halt auch wieder. Jetzt mit Kinderarbeit zu enden. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, noch mehr über die Geschichte der Roma zu erfahren. Auch also wenn ihr da Vorschläge habt, mit uns zusammen eine Folge machen wollt, meldet euch, wie gesagt. Und ja, bleibt nur zu hoffen, dass wir doch irgendwie als Menschheit die Kurve kriegen. Die Zeit rennt.
Ja, und es wirkt im Augenblick nicht so besonders mutmachend alles.
Nee.
Ich meine, kurzes hier Podcast-Talk, unsere letzte Folge zur schwarzen Sonne und Friedkraft, wie esoterisch waren die Nazis wirklich, lief sehr, sehr gut auf YouTube, aber wenn man sich die, sehr viele Leute haben sich es angeschaut, fanden es gut und die Leute, wenn man sich in die Kommentare reinguckt, verliert man aber direkt wieder die Hoffnung für die Menschheit, weil die Spezialisten, die sich in der Kommentarspalte versammelt haben, abgesehen von den lieben Hörern, die uns natürlich hier Unterstützung und guten Zuspruch gegeben haben, vor allem halt auch Leute finden, die uns unterstellen, dass wir von irgendjemand bezahlt wurden, damit wir die Nazis schlecht darstellen, Leute, die Nazis verteidigen und Leute, die mir erklären wollen, wie Friedkraft funktioniert wirklich, aber wirklich, meine Fresse. Also, wenn ihr heute einen guten Tag haben wollt und optimistisch in die Zukunft blicken, empfehle ich euch, schaut nicht in die YouTube-Kommentarspalten von irgendwelchen Videos. Generell nie. Sonst verliert man den Optimismus gleich wieder, den man sich so hart erarbeitet hat.
Ja.
Ja, ansonsten teilt das Ganze hier, unterstützt uns auf Patreon mit ein paar Euro im Monat. Wir freuen uns sehr drüber, wenn ihr es übrig habt. Wenn nicht, dann empfehlt uns anders weiter. Lasst uns einen netten Kommentar da und verteidigt nicht die Nazis. Und ja, genau. Wir freuen uns auf euch nächstes Mal. Ganz kurz die Liste der Unterstützer, die uns auf Patreon unterstützen. Die ist ein bisschen gewachsen, ist sehr schön. Wir haben den cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi und Petrosilius Zwackelmann. Kommt gern dazu, unterstützt uns, lasst euren Namen da. Dann lesen wir euch gerne auch vor. Und
bis zum nächsten Mal,
ihr Lieben.